Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Darf's ein bisschen Chemie sein? Ein Podcast von und mit Maja. Gleich am Anfang möchte ich mich bei allen neuen HörerInnen bedanken, die täglich dazukommen und die mich ebenso täglich anspornen, weitere Folgen zu produzieren. Aber natürlich geht ein großer Dank auch an die treuen ZuhörerInnen raus, die vielleicht sogar schon seit Stunde 1 dabei sind und die Basis dieses Podcasts darstellen. Diese Folge ist nicht nur die erste im Jahr 2023, nein, sondern auch ein kleiner Vorgeschmack darauf, was euch ab jetzt jeden Monat auch einmal auf meinem Patreon-Account begegnen wird, nämlich eine Sonderfolge in der Reihe Silent Night – Naturwissenschaften im Weltraum. Also zwei Folgen darf es ein bisschen Chemie sein für alle Patreon-AbonnentInnen. Diese Folgen habe ich als Einschlaffolgen konzipiert, sie sind aber natürlich auch im wachen Zustand genießbar. Wie man bereits schon am Titel hört, geht es um Naturwissenschaften im Weltraum, also Science, aber natürlich immer durch die Brille einer Chemikerin. Wer mit dem Blick eines Astrophysikers ins Weltall schauen möchte, der sollte unbedingt mal bei Sternengeschichten reinhören. Eine Herzensempfehlung. Mit den Patreon-Mitgliedschaften Dopamin und Mitglied der Mullwurf-Bande spielt es euch die Bonusfolgen monatlich direkt in eure Patreon-App und dort könnt ihr sie dann auch ganz in Ruhe anhören. Die Patreon-App ist übrigens ziemlich gut zum Anhören von solchen Audiodateien. Ich habe es extra vorab getestet. Abonnements mit Bonusfolgen gehen bei 5 Euro im Monat los, andere Unterstützung bereits bei 1 Euro. Die Patreon-UnterstützerInnen sind nicht nur finanziell eine Unterstützung, sondern vor allem auch eine emotionale. Es ist einfach eine ganz besondere Art der Anerkennung. Und ja, wenn du mich auch unabhängig von einer Monetarisierung unterstützen möchtest, das kann ich natürlich auch verstehen, hinterlasse doch aber gerne eine Bewertung in deinem Podcast-Player, so können mich andere noch besser finden. Alle Infos zu Patreon findest du außerdem auch in den Shownotes. So, das war's jetzt aber mal mit der Werbeeinheit, legen wir los. Wie ich schon ein bisschen verraten habe, geht es in dieser Folge um Chemie im Weltall. Vielleicht kennst du die Zeile aus dem Lied von Ich und Ich, vom selben Stern, die da lautet: Wir alle sind aus Sternenstaub, in unseren Augen warmer Glanz. Gut, dass ich bis jetzt immer dachte, dass es heißt, in unseren Augen war mal Glanz. Ja, das ist ein anderes Thema, aber wer kennt es auch, dass man jahrelang was Falsches gehört hat? Man könnte meinen, dass das auch ein bisschen astrologisch ist, das mit dem Sternenstaub. Hier auch noch mal an der Stelle, Astronomie ist die echte Wissenschaft und Astrologie ist das mit den Sternzeichen, was nicht wissenschaftlich belegt ist. Gut, egal. Tatsächlich ist es nicht astrologisch, sondern sogar literally genauso, wie es da steht. Doch wie kann das sein? Fangen wir also ganz von vorne an. Bei der Entstehung der Elemente, aus denen wir uns ja am Ende auch zusammensetzen. Alle chemischen Elemente dieses Universums, aus denen alle Sterne, Planeten und Organismen bestehen, die sind in zwei Phasen entstanden. Die erste Phase war wenige Minuten nach dem Urknall. Hier entstanden die leichtesten Elemente: Wasserstoff, Helium, Lithium und Beryllium. Wasserstoff hat die geringste Masse mit einem Elektron in der Hülle und einem Proton im Atomkern, wobei das Proton die Masse ausmacht, da Elektronen sehr leicht sind. Helium hat 2 Protonen und 2 Elektronen, Lithium jeweils 3 und Beryllium jeweils 4. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass es im Atomkern auch manchmal noch zusätzliche Neutronen gibt. Bei Wasserstoff gibt es zum Beispiel die bereits besprochene 1-1-Verteilung, das Protium. Die ist auch die häufigste. Fügt man ein Neutron im Kern hinzu, dann hat man das Isotop Deuterium. Und Isotop heißt dann also gleiche Anzahl an Protonen im Kern, aber unterschiedliche Anzahl an Neutronen. Und jetzt? Das Neutron hat verschiedene Auswirkungen. Ganz grundlegend ist wichtig, dass der Atomkern durch das Neutron schwerer wird, da das Neutron ungefähr so die gleiche Masse hat wie ein Proton. Eine weitere Auswirkung ist vor allem für die Analytikmethode interessant, die ich während meiner Doktorarbeit nutzen werde, die Kernspin-Resonanzspektroskopie, kurz NMR. Im Namen steckt schon, worum es geht, um den Kernspin. Wenn jetzt ein zusätzliches Neutron im Kern ist, dann wird grob gesagt der Gesamtspin des Kerns verändert. Also ganz schön viele Auswirkungen für die Ergänzung eines Neutrons, das ja vom Wort her irgendwie erstmal neutral wirkt. Isotope gibt es bei wirklich vielen Elementen und auch mit mehr als einem zusätzlichen Neutron, das nur als Ergänzung. Dinge wie, wie viele Elektronen habe ich in der Schale und wie viele Protonen im Kern und was ist eigentlich die Masse eines Elements, findest du im Periodensystem. Ein Übersichtsbeitrag mit allen wichtigen Infos und wie du so ein Periodensystem liest, ist bereits auf Instagram erschienen. Alle Infos zum Account @darfs_ein_bisschen_chemie_sein findest du in den Shownotes. Also, es sind jetzt direkt nach dem Urknall eben diese vier leichten Elemente entstanden. Und dann, wieso eigentlich nicht mehr? Vielleicht hast du schon mal davon gehört, dass das Universum nach dem Urknall expandiert ist und es expandiert auch immer noch. Also viele Sachen, die ich jetzt sage, die damals passiert sind, die passieren natürlich immer noch. Die Teilchen waren also nicht mehr ganz nah beieinander, sondern sind immer weiter auseinandergedriftet. Das hatte natürlich direkte Auswirkungen auf die Teilchendichte und auch auf die Temperatur. Denn, ganz vereinfacht, wenn die Teilchen nicht mehr so häufig aufeinandertreffen, dann sinkt die Energie des Systems. Und da Energie und Temperatur direkt zusammenhängen, sinkt die Temperatur. Eine ganz genaue Erklärung muss ich wirklich mal in einer gesonderten Podcast-Folge liefern, denn statistische Thermodynamik klingt nur langweilig, ist aber eigentlich ziemlich cool. Und auch das ganze Thema, was ist eigentlich Temperatur, ist super spannend. Das sollte ich auf jeden Fall nochmal genauer herausarbeiten. Also, vier Elemente gibt es jetzt, kalt ist es und so ziemlich das Gegenteil von undurchsichtig. Was also jetzt? Ja, jetzt hieß es warten und zwar 100 Millionen Jahre. Da bildeten sich dann aus dem Urgas die ersten Sterne. Grund hierfür war der Gravitationsdruck. Gravitation bedeutet nämlich ganz grundlegend, dass sich Dinge gegenseitig anziehen. Die Urgasteilchen zogen sich also gegenseitig an und bildeten Sterne. Ziemlich cool. In diesen neu gebildeten Sternen fand und findet auch heute noch der Prozess statt, der aus zwei masseärmeren Kernen einen massereicheren Kern macht. Diesen Prozess nennt man Kernfusion. Hierbei verschmelzen eben diese zwei Kerne zu einem neuen Kern. Wasserstoff und Wasserstoff verschmelzen zum Beispiel zu Helium. In unserer Sonne passiert das ständig und auch in den meisten anderen Sternen, ich glaube sogar in jedem anderen Stern, außer er ist irgendwie schon almost dead. Ja, pro Sekunde werden aus mehr als 600 Millionen Tonnen Wasserstoff Helium. Hier wird Energie freigesetzt, man spricht von einem exothermen Prozess und deswegen strahlen Sterne wie unsere Sonne auch so viel Energie ab. Doch ist das so easy, dass zwei Kerne miteinander fusionieren? Jetzt hier mit den 600 Millionen Tonnen klingt das ja fast so. Rein klassisch mechanisch gesehen ist das eigentlich ziemlich merkwürdig. Denn Kerne bestehen ja aus Protonen, das haben wir ja jetzt gelernt. Und die stoßen sich bekanntlicherweise ja ab, weil gleich und gleich, das mag sich dann nicht. Um diese starke Abstoßungsbarriere zu überbrücken, die auch als Coulomb-Barriere bekannt ist, braucht es ziemlich viel Energie. Doch Sterne wie die Sonne können diese Energie gar nicht bereitstellen. Wieso fusionieren dann trotzdem Kerne in ihr? Die Lösung findet man in der Quantenmechanik mit dem Tunneleffekt. Auch hierzu werde ich nochmal eine extra Folge machen, weil der wirklich spannend ist. Also, jetzt fassen wir mal zusammen. Zwei Wasserstoffkerne fusionieren zu einem Heliumkern. Wir haben auch noch Lithium und Beryllium. Wenn die fusionieren, dann haben wir also noch massenreichere Kerne. Und ja, genauso ist es passiert. Die Kerne fusionierten damals im Stern oder in den Sternen bis hin zum Eisen, das eine Atommasse von fast 56 atomaren Einheiten hat. Und auch hier will ich wieder sagen, damals, das machen sie natürlich auch noch heute. Das ist schon ein bisschen beachtlich. Also 56 atomare Einheiten, so Eisen, richtig cool. Wir wissen aber auch, dass es wesentlich schwerere Kerne gibt, zum Beispiel Gold. Das hat eine atomare Einheitenmasse von 167. Wie ist das dann entstanden? Diese richtig schweren Kerne entstanden im letzten Entwicklungsstadium und sind ein bisschen brutal entstanden. Hierfür musste nämlich erstmal gestorben werden. Denn diese Atomkerne entstanden durch das Sterben von wirklich großen Sternen in einer Supernova. Asche zu Asche, Sternenstaub zu Sternenstaub. Hier wieder das Lied von Ich und Ich. Der Kreis schließt sich. Doch wie lief das ab? Und läuft das natürlich auch noch heute ab? Das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal betonen, denn gestorben wird immer auch im Weltall. Wenn Sterne solcher Größenordnung am Ende der Fusionsmaschinerie angekommen sind, also bei Eisen und auch Nickel, dann wird keine Fusionsenergie mehr frei, sondern Energie wird benötigt. Der Stern fällt an diesem Punkt in sich zusammen, weil dieser ganze Fusionsapparat im Sternkern diesen aufrechterhalten hat. Die Außenhülle explodiert dann und reißt alle möglichen Elemente mit, die im Kern gebildet wurden, unter anderem eben auch Sauerstoff und Kohlenstoff. Ziemlich wichtige Elemente fürs Leben, by the way. Die werden dann ins All geschleudert. Zurück bleibt ein komprimiertes Gebilde, ein Neutronenstern. Der Name kommt daher, dass bei der Explosion der Hülle eine neue Kernreaktion in Gang gesetzt wird, die Neutrinos erzeugt. Der übrig gebliebene Kernmatsch ist also vor allem übrig gebliebener Neutrinomatsch. Deswegen Neutronenstern. Also Astronomen werden mich wohl für diese Bezeichnung hassen. Aber ja, ich denke, ist recht anschaulich. So, also es gibt jetzt eben diesen Neutrinomatsch und den Sternenstaub mit den schwereren Elementen, die gerade im Stern gebildet wurden. Hier findet keine Fusion mehr statt, weil wir sind ja nicht in einem Kern von einem Stern. Also müssen die anderen Elemente, die schwerer als Eisen sind, durch andere Mechanismen entstanden sein. Genauer gesagt gibt es zwei. Einen schnellen, den Rapid-Prozess, und einen langsamen, den Slowly-Prozess. Beide basieren darauf, dass Neutronen an den bereits vorhandenen Kernen anlagern. Deswegen sagt man auch, dass diese beiden Prozesse Neutronen-Einfangprozesse sind. Die eingefangenen Neutronen werden dann durch einen Beta-Zerfall in Protonen umgewandelt. Beta-Zerfall, das könnt ihr einfach mal googeln, das lernt man aber auch in der Schule. Das ist ganz leicht nachzulesen. Neues Proton im Kern bedeutet höhere Kernladungszahl, also neues Element. So kann es hochgehen bis hin zu Blei mit 207 atomaren Gewichtseinheiten und Bismut mit 209 atomaren Einheiten. Alles, was schwerer als Blei oder Bismut ist, wird im schnellen Neutroneneinfangprozess hergestellt, um es mal salopp so zu sagen. Hier nehmen vorhandene Kerne direkt mehrere Neutronen auf. Entweder zerfallen die dann rasch zu einem stabilen, neutronenreichen Kern oder zu einem instabilen, langlebigen Isotop von Uran und Plutonium. Der Prozess setzt natürlich voraus, dass ganz viele Neutronen auf einmal zur Verfügung stehen. Das tun sie ja eigentlich nicht, deswegen gibt es ja auch diesen langsamen Prozess und deswegen ist der ja auch so langsam. Deswegen muss man hier ein bisschen andere Bedingungen haben und die setzen einen hohen Neutronenfluss voraus, damit das dann alles auch wirklich in wenigen Sekunden ablaufen kann. Und solche Situationen, solche Bedingungen, die gibt es vor allem in explosiven Situationen, wie zum Beispiel einer Supernova oder beim Verschmelzen von unseren Neutrinoklumpen, den Neutronenstern. Der S-Prozess ist außerdem richtig gut verstanden, der R-Prozess ein bisschen weniger. Denn das liegt daran, dass der langsame Prozess ja so langsam ist und deswegen kann der viel besser nachgestellt werden als der schnelle. Wusstest du außerdem, dass unsere Sonne keiner dieser sehr massereichen Sterne ist und nicht in einer Supernova explodieren wird? Das tun nämlich nur Sterne mit der achtfachen Masse unserer Sonne. Unsere Sonne wird einfach nur irgendwann ziemlich groß werden, ein roter Riese, und dann kollabieren. Hierbei wird auch Kram ins Weltall gesteuert und es bleibt auch was zurück. Das passiert aber wesentlich weniger dramatisch, nicht durch so ein Feuerwerk wie bei einer Supernova. Und der zurückgebliebene Sternrest ist noch niedlicher als unser Neutrinohaufen. Es bleibt nämlich ein weißer Zwerg zurück. Und damit möchte ich dann diese Folge auch abschließen. Sie war mal wieder etwas ausführlicher und ich hoffe, dass du etwas lernen konntest. Falls dich sowas interessiert, dann schau wie gesagt gerne bei Patreon vorbei und auch auf Instagram beim Zusatzbeitrag. Ich verabschiede mich dann für heute und sage liebe Grüße, deine Maja. Das ein bisschen Chemie sein ist eine Podcast-Produktion von Zimt und Pfeffer Studios.